Podcast. Live on air. Podcast. Podcast.
Es ist Sommer, Kaffeemann.
Über dem Horizont flimmert es quasi.
Ja.
Also man sieht nur noch verschwommen.
Man kennt das normalerweise aus der Wüste, diese Fata Morgana-artige, ist das Wasser mitten auf der Straße, auf dem Beton? Nein, es ist eine Hitzewallung.
In den Straßenschluchten der Großstädte wallt sich die Hitze und zieht langsam strauchelnd über den Asphalt.
Und in Hürth. In Hürth habe ich das auch schon beobachtet.
Tatsächlich?
Ja, auch in Kleinstädten gibt es das. Ab und zu. Okay. Ab und zu. Wenn es ganz heiß ist. Habe ich noch ganz klar vor Augen, es gibt so eine langgezogene Straße, Sudetenstraße.
Bitte?
Ja, Sudetenstraße. Wir sind heute nicht nur off the rails, wir haben auch das, wie nennt man das im Flugzeug, das Ding? Nicht Joystick? Was ist denn das mit dem Flugzeug? Das ist ein Lenkrad, Flugzeuglenkrad, oder?
Mhm.
Der Pilotenknüppel, nee, das ist ja nicht, also bei Top Gun, der Film, auf den wir uns als einziges noch freuen in der nahen Zukunft.
Ich kann sagen, das Steuerungselement.
das ist ja kein Knüppel mehr bei den Boeings.
Nein.
Ne? Also, das ist schon ein Lenkrad. Das ist wie ein Formel-1-Lenkrad eigentlich, finde ich.
Ja.
Also, die sind ja auch inzwischen.
Entschuldigung, ich muss schummeln, weil ich dachte mir schon, dass die deutsche Sprache natürlich...
Ja, einen eigenen Begriff.
Einen Fachbegriff. Einen veralteten, wahrscheinlich heute noch benutzten Fachbegriff für dieses dann doch, wahrscheinlich im Englischen einfach nur Joystick oder Flywheel, I don't know.
Ja.
Der deutsche Begriff für das Lenkrad im Flugzeug heißt Steuerhorn.
Ach, richtig. Ja, hätte ich mal mehr Flugsimulator gespielt, hätte ich das in Erinnerung behalten. Ja, stimmt. Steuerhorn. Wir sind auf jeden Fall da auch Hände weg. Free Flight.
Mhm.
Ja, Free Flight.
Übrigens hast du recht, hier steht sogar in der Description, in der Beschreibung, der je nach Flugzeugtyp auch wie das Lenkrad eines Formel-1-Rennwagens aussehen kann.
Wikipedia?
Ja, aber also schau mal, wenn man jetzt heutzutage die Rennen anguckt und das Lenkrad und mit all den Knöpfchen und all den Gimmicks und Gadgets, nein. Und vor allem, weil du ja gerade gesagt hast, die Boeing-Flugzeuge haben zwar noch dieses ganze Equipment mit Lenkrad und so weiter, aber der gute Airbus... Der Stolz der Nation, also der europäischen Nation, nur noch mit
Eurofighter, not so much.
Hm?
Sorry, meine
Subject.
Meine gesamte Kindheit über, ja, Eurofighter war das Top-Thema, nicht nur in vielen Harald-Schmidt-Shows. Das ist für mich so wie so ein Trauma unserer Generation in meinem Hinterkopf, der Eurofighter. Das war in der Wochenshow bei der Harald-Schmidt-Show Dauerthema. Und auch in allen Polizsatiren, wo man nur hinguckt, und in den normalen Tagesthemen, wo auch der Tagesthemenmoderator, damals natürlich noch Walter Cronkite, hat ununterbrochen über den Eurofighter immer so leicht die Hand vor den Mund gehalten beim Reden und immer so gesagt, verzeihen Sie, meine Damen und Herren, es geht ja gerade wieder um den Eurofighter, da muss ich mir so leicht die Hand vor den Mund halten. Aber natürlich, meine Kindheitserinnerung ist schon so verblasst, dass ich nicht mal mehr weiß, warum. Ich weiß einfach nur, das Ding wurde nicht fertig und als es dann fertig war, war es zu teuer und irgendwie scheiße. Und keiner wusste, warum man den überhaupt braucht, glaube ich, soweit ich mich erinnere.
Hast du den Eurofighter eigentlich mal wahrhaftig?
Geflogen, natürlich. Und
nein.
Zwar in Videospiel Falcon 4.0, glaube ich.
Natürlich.
Oder sowas.
Nein. Hast du den Eurofighter mal wahrhaftig in Person erleben dürfen?
Hm. Nein. Ja. Oder eventuell. Ich war ja auch zweimal auf der Luftfahrtausstellung in Deutschland, in Berlin.
Darauf wollte ich gerade hinaus.
Ja, da
auf
stehen
der,
die
auf
ja
ILA,
immer rum.
Die internationale Luftausstellung.
ILA. Da war ich ja für Golem auch mehrmals.
Nein.
Ich habe es sogar gefilmt. Es gibt sogar Aufnahmen von mir von vor 4 Jahren oder so von der ILA. Die fliegen ja, da kommt ja dann immer so. Und hier machen wir 8 Korkenzieher mit einer Boeing 747. Solche Aktionen machen die dann immer. Ja, genau.
Ja, lange ist es her aber. Hm. Wo ich aber auch einmal war, war im Lufthansa-Zentrum, ich weiß nicht, wo das hier in Berlin jetzt ist oder damals war, da war ich aber auch 8 Jahre alt oder so. also das muss schon 10 Jahre her sein, da war ich in meinem Lufthansa-eigenen Flugsimulator.
Spielalter.
Ich war in dem offiziellen Lufthansa-Flugsimulator, aber halt in dem, dieses an SpaceX anmutende Ding, die Kapsel, wo man sich dann hineinbegibt, das halt mit Hydraulik quasi den gesamten Flug wirklich nachsimuliert. Ich durfte zwar nur zugucken.
Also das gibt, sowas gibt es ja auch jetzt...
Phantasialand.
Nee, generell, glaube ich, in jeder großen Stadt einfach so Privatfirmen, die so genau sowas anbieten, so die perfekten, ja, mit Cockpit und allem und Außenverkleidung.
Trotzdem war ich damals cool, weil damals gab es noch nicht.
Genau.
Darauf wollte ich hinaus.
Ich auch drauf hinaus, dass du heute vielleicht, wenn Leute jetzt zuhören und sagen, so cool ist das nicht, sich wieder zurückversetzen müssen in diese Zeit, als du noch, wie alt warst?
8.
Also Spielalter 8 bis 12.
Mhm.
Ja, müssen wir immer für unsere zuhörenden Schauspieler dazu sagen. Ja, da, aber damals sehr cool.
Also quasi 5 Jahre jünger als das Einstiegsalter beim Eurowings Pilotprogramm.
Ja.
15.
Genau. Das ist wie, als es das Galaxy im Phantasialand neu gab. Es war ein Weltraumflugsimulator.
Hm.
Und da ganz am Anfang, später, hieß es immer so, das ist die billigste Scheißattraktion, das ist langweilig und so. Aber als das neu war, hieß es, da gehen nur die ganz Harten drauf, weil viele da auch kotzen müssen. Und das ist manchmal ganz komisch, wie sich das immer so verschiebt. Das Attraktionen, wo man sagt, da müssen Leute kotzen, ein paar Jahre später so, dass es diese billige für Kinder ist. Ja, ja, aber zu der Zeit gab es ja auch noch keine Attraktion im Phantasialand, die ein Looping machte oder sowas.
Ja,
das
war
später Standardrepertoire. Da gab es ja auch so unter anderem Crazy Loop. Das waren so Sitze auf Drehscheiben, die auf Drehscheiben waren, die sich aber auch nochmal selbst in alle Richtungen drehen konnten, wo du halt ununterbrochen Loopings gemacht hast und einfach nur durch die Gegend gekugelt wurdest. Das kam danach, aber vorher Galaxy, deswegen, ich kenne das, wenn man erst cool ist, aber dann Jahre später das, was, wo man für bekannt war, dass man cool ist, nicht mehr cool ist.
Tja, so läuft das im Leben.
Schlimm. Man hat ja auch seine Kindheit investiert in dem Moment für etwas, was einem nachher nichts, also wo man sich nichts mehr von kaufen kann.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich habe letztens erst in einer Kiste einen Eurofighter-Lapel-Pin gefunden. Aha. Und der war damals, glaube ich, von dieser Ila-Luft-Ausstellung.
Hast du den auch in der Schule getragen dann?
Nein, natürlich nicht.
Okay, schade.
Nein.
Da bist du ja wieder nicht Nerd genug gewesen. Ja. Unsere Eins ist ja in der Schule auch rumgelaufen mit einem Star Trek-Communicator.
Ja, sehr Quatsch.
Ja, aber. Und einem Star Trek Phaser.
Aber ich, dem muss ich entgegensetzen. Ich galt ja tatsächlich nicht als klassischer Nerd. Das kann man nicht sagen. Aber, das kannst du selber beurteilen vielleicht, wenn ich dir folgende Anekdote erzähle. Ich bin natürlich, war damals und immer noch, obwohl ich das lange nicht gesehen habe, großer Akte X-Fan.
Ja, ich übrigens auch.
Also,
wussten wir das voneinander schon?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Also ich glaube, wir hätten auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen können, ohne dass diese Basis vielleicht auch unausgesprochen da wäre.
Ja, ja.
Weil
das ist anfangs, als man sich kennenlernte, dachte man versteht sich, weil man Californication gut fand, aber man hat noch nicht gewusst,
ach, stimmt,
dass eigentlich die Tatsache, dass man Californication gut findet, basiert darauf, dass man in der Kindheit Akte X geguckt hat und einfach nur David Duchovny schweinegeil findet.
Weil Californication ist ja auch dann doch eine Sendung, die ein breiteres Publikum anspricht und,
ja,
und auch noch in den Köpfen der Leute ist. Und Akte X stimmt, gilt eigentlich auch wegen diesen ganzen Sci-Fi-Elementen. Ich glaube gerade nicht, also in Amerika eher doch ein breites Publikum angesprochen, aber hier dann doch vielleicht ein bisschen nerdiger oder es wirkt etwas nerdiger.
Ja, bei uns hat es erstmal die Mystery-Serien als Konzept groß gemacht. Alles, was danach kam, teilweise auch Sachen, die es in den USA schon viel länger gab, sind ja nur deswegen nach Deutschland dann gekommen, hauptsächlich zu Pro7, aufgrund des Erfolgs von Akte X.
Ja.
Und immer in dieser Mystery-Welt. Da wurde sogar dann dieser ganze Themenabend gemacht. Irgendwie,
stimmt, ne? Galileo.
Ja.
Gibt es wirklich Geister?
Und einmal die Woche war immer der Mystery-Abend, da lief dann noch Outer Limits danach oder sowas. Ne? Oder später auch andere so Mystery-Serien. Dann haben sie irgendwann versucht, nach Akte X das nochmal mit Fringe zu wiederholen. Aber
das ist ja Quatsch.
Ja, das war alles Quatsch. Aber bei Akte X muss man ja auch sagen, abgesehen von dem Mystery-Aspekt, hat das ja auch zu einer Zeit diesen Erfolg gehabt, als Serie noch nicht so in waren, noch nicht dieses Production Value hatten und war da auch wieder seiner Zeit voraus und hat so eine völlig andere Art von Serie eben etabliert, so wie das vorher auch schon mal Twin Peaks geschafft hatte, so nochmal so einen neuen Impuls zu setzen. Und das war halt dann in unserer Kindheit eben Akte X, was es gemacht hat. Ja.
Frage, also bevor ich meine Anekdote erzähle, Frage an dich. Warst du eher Fan von den Folgen, die die Main Backstory voranbringen oder voranbrachten? Oder du hast sie vielleicht auch gut gefunden, oder warst du halt eher wirklich nur Fan von den Einzelepisoden, die einen Anfang, Mitte und Ende haben, sich nicht in den Kanon einreihen, aber dafür halt umso skurriler sind?
Folgendes. Erstmal Antwort B. Und, gut. Aber also die Monster of the Week Folgen fand ich mal besser. Aber
Monster
das,
of the Week, then.
Das hatte auch einen Grund, und zwar, dass ich nie wirklich in der richtigen Reihenfolge alle Folgen lückenlos gesehen habe und diese Haupthandlung deswegen eh nie komplett mitverfolgen oder nachvollziehen konnte.
Verstehe.
Und ich glaube, die ist auch, wenn man sie an einem Stück sieht, nicht so gut oder so schlüssig, gerade was die letzten Staffeln angeht. Ich habe Akte X ja als Kind immer zu einer Uhrzeit, als ich eigentlich im Bett sein musste, meistens mit meiner Mutter geguckt. Anfangs auch noch immer so ein bisschen, der kleine Tobi Erdmann, der muss jetzt ins Bett. Und dann musste ich mich immer nochmal runterschleichen, um mit meiner Mutter Akte X oft zu gucken. Auch gerade an den Abenden, wo es eine Doppelfolge mal gab, die direkt hintereinander lief. Aber eigentlich war ja meine Mutter der wahre, original erste Akte X-Fan in unserer Familie, der mich dann davon dazugeholt hat.
Deine Mutter kennend, macht das Sinn.
Ja, ja, ist bis heute auch noch großer Akte X-Fan. Und damals hat sie das entdeckt und mich dann herangeführt. Aber trotzdem, das war also so, da, ich habe auch mal dann eine Woche vergessen, das zu gucken. Oder ich habe auch mal, wie gesagt, Reruns dann gesehen, als es gar nicht gerade aktuell war. Das heißt, die Reihenfolge der Haupthandlung war für mich eh nie richtig so, wie sie sein müsste. Und darum mochte ich eh die Monsters of the Week Folgen lieber. Aber die waren noch spannender, die waren abwechslungsreicher und die waren, ja, weiß nicht, fand ich besser.
Ja, die waren natürlich ein bisschen more entertaining.
Ja, ja. Die haben auch immer zu was geführt. Das war die Scheiße, dass dieser Mulder-Alien-Plot ja immer so lange nie zu was geführt hat und immer wieder diese Red Herrings hatte und diese Sackgassen. Und das war dann mit einer Zeit irgendwie so unbefriedigend immer, das weiter zu verfolgen. Da waren doch
immer mit der Schwester Samantha.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und glaubt Scully jetzt auch daran oder nicht? Keine Ahnung.
Aber vor allem, glaube ich, in den ersten Staffeln war das dann doch noch relativ, also interessanter fand ich jedenfalls, wegen dem rauchenden Typen,
ja,
wegen den drei Nerds. Also ich meine jetzt so also diese Grundhandlung und immer so, the government, what about the government?
Aber dann darum fand ich es wiederum cool, wenn die Monster of the Week Folgen den Krebskandidaten und andere regelmäßig wiederkehrende Charaktere auch eingebunden hatten.
Mhm.
Das ist ja auch vorgekommen. Und ich mochte diese Figuren ja auch, gerade diese ikonischen Figuren. Aber
right off the top of your head, favorite character. 1, 2, 3.
Ja, Mulder, wer sonst? Keine Ahnung.
Okay, außer Mulder und Scully. 1, 2, 3.
Skinner. Sorry.
Oh, ja. All right.
Der hat einfach die Würze reingebracht.
Ja,
und er war die zerrissenste Figur, weil er hat ja Mulder und Scully im Grunde eigentlich supported, das war ja seine Abteilung. Und er wusste ja auch irgendwie mit viel Passion, der Mulder gerade am Werk ist. Aber auf der anderen Seite hat er immer seine Higher-Ups und alle anderen, denen er immer reporten muss. Und er musste das ja alles am Laufen und am Leben halten. Und Skinner war eigentlich immer die ärmste Sau, aber deswegen halt umso wichtiger und umso bemerkenswerter, wie lange er sich da immer durchgeschlagen und eingesetzt hat für Mulder und Scully.
Frag mich, wer meine Favorite-Figur war.
Krychek oder wie der hieß. Krychek.
How did you know?
I don't know.
Natürlich Krychek.
Weil der war zugegebenerweise bei vielen, mit denen ich über Akte X gesprochen habe, der beliebteste. Ich mochte den eigentlich auch up to a certain point, weil irgendwann ist er so ridiculous gewesen, weil sie nichts mehr mit ihm anzufangen wussten. Und dann ist er angeblich irgendwie mehrmals tot gewesen, trotzdem wieder aufgetaucht. Dann hatte er das schwarze Glibber, diesen Black Goo in seinen Augen. Ist er ein Außerirdischer vielleicht, der schon infiltriert ist und dann aber plötzlich doch nicht? Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dem wurde schon viermal irgendwie dieser Eisenstab in den Nacken gesteckt.
Ja, stimmt, das stimmt.
So, und er ist trotzdem nochmal aufgetaucht. Also, keine Ahnung. Das war halt das Blöde, dass der... Das, am Anfang war er so interesting und shallow und irgendwann war er nur noch so ein billiger, repeatable Plot-Device.
Das stimmt, da muss ich dir zugeben. Ja.
Aber die Intention war am rechten Fleck.
Ja, nein, warum ich Krajicek, glaube ich, gut finde, er ist halt so dieser Outsider natürlich so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Er kommt immer mal wieder und hat dieses Mystery-Element nochmal reingebracht. Man wusste nie so viel über ihn und so weiter und so fort. Für Leute, die Serie kennen, bei Lost, die Rolle des Richard, bisschen angelegt auch mit Krajicek, kommt einfach rein, Time-Traveler, man weiß nicht, was passiert. Das fand ich immer ganz interessant.
Das soll eine Anekdote loswerden. Irgendwann habe ich gecheckt, dass jemand in der Schule, mit dem ich eigentlich nicht so viel zu tun hatte, den ich gar nicht so sehr mochte, dass der auch zu den Leuten gehört, die Akte X gucken. Und da hatte man so ein Thema, über das man reden konnte. Nur das Problem, was ich mit ihm hatte, war, der hat immer so in sich reingenuschelt, so ein bisschen wie Kenny bei South Park. Ich konnte immer so nur ein Achtel von dem, was er sagt, verstehen. Und dann komme ich so, hey, wie geht's? Ich habe gehört, du guckst auch Akte X, ne? Hat mir der Patrick erzählt, natürlich. Ja, und er meinte, kommt dann so an, so, und ich meinte so, ja. Und dann hast du gestern auch geguckt, so, klar. Ja, schon spannend gewesen, ne? Und,
aber so, du hast ihn nur angesprochen aufgrund der Tatsache, dass die Patrick aus Hürth gesagt hat, dass er Akte X gut findet.
Nee, das war wieder dieser typische Moment. Man hat so einen Kurs.
Moment, war das da, wo du auf dem Pausenhof alleine rumstehst und wartest, bis die Pause
ist? Das ist eine andere Geschichte, die muss ich auch nochmal erzählen. Okay. Es war irgendein Kurs oder so, den ich mit ihm hatte, wo man aber dann wieder in ein anderes Zimmer musste, auf eine andere Etage und da sind nur ein paar Leute aus der eigenen Klasse dabei, aber nicht alle. So eine Geschichte war das. Und dann stand ich aus irgendeinem Grund sehr früh nach der Pause mit ihm alleine im Flur und wir haben gewartet, dass die anderen kommen und dann die Stunde 10 Minuten später angeklingelt wird. Und da hatte ich halt keine andere Wahl. Und dann wollte ich diese peinliche Stille überwinden. Deswegen habe ich das gesagt. Ich habe gehört, dass auch Akte X geguckt. Und dann war es halt genau, so komme ich ja drauf. Dass er dann irgendwann sagte, ja, ich habe immer so einen Kips-Kandidat. Und ist auch immer ein Highlight, ist mit einem Krajicek. Und ich habe immer nur Krajicek verstanden. Und es war eine Krajicek-Folge.
Ach so.
Und die gab es ja wirklich, ne, wo man so gesagt, das ist eine Krajicek-Folge. Und ich so, ja, ne, also richtig cool, ne, der ist immer cool, wenn er dabei ist, ne. Und so, die haben die nie mehr auf Krajicek. Und so ging das ganze Gespräch. Und ich kann mich so lebhaft daran erinnern, weil ich die ganze Zeit händeringend versucht habe, aufrechtzuerhalten, dass ich verstehen würde, was er sagt. Aber alles, was ich die ganze Zeit verstanden habe, war immer nur so, Krajicek.
Also quasi so, wie man auch Akte X geguckt hat dann.
Ja,
man stimmt. Hat nichts verstanden. Mhm. Irgendwann steht ein Zugwaggon in der Wüste von Arizona.
Und da sind so eingebrannte Schatten drin.
Ja.
Sowas.
Ja.
Ich muss ja immer noch sagen, das habe ich schon in alten Podcasts gesagt, das offizielle Akte X Adventure Game, was mit echten Schauspielern gedreht wurde, mit Filmaufnahmen.
Das allererste Game.
Das habe ich ja besessen. Mit 16 CDs oder so.
Aber das war nicht das?
Das war so wie Mist zum Durchklicken, mit so Standbildaufnahmen, okay. Aber mit echten Schauspielern. Und komplett auch mit den Originalschauspielern
aus der Serie. Ich erinnere mich. Aber gab es nicht auch, aber es gab keine Spracheingabe, oder? Es war...
Wie Spracheingabe?
Ja, dass man irgendwie damit interagieren
konnte. Du konntest nicht sprechen mit denen.
Nein, ich weiß. Aber ich dachte, irgendwie habe ich in Erinnerung, dass das Spiel... Ich glaube, es gab mal... Nein.
Das war nicht ein anderes Lieblingsspiel.
Aber dieses Spiel wollte ich immer haben und ich habe es irgendwie nie...
Ich habe das von meinem Opa und meiner Oma geschenkt bekommen. Wobei im Nachhinein wir alle die traurige Wahrheit kennen, meine Eltern haben das gekauft, verpackt, dann beim Besuch in Wuppertal schnell den Großeltern so zugesteckt, schenkt ihnen das! Von den Großeltern hintenrum das Geld bekommen und dann gesagt, oh, wir haben euch hier spontan ein Geschenk gekauft, Tobi Erdmann und Daniel Pog. Bitteschön. Woher wusstet ihr, dass wir Akte X-Fans sind? Oma, Opa, ihr seid die Besten. Ihr seid unsere Lieblingsomas und Opas. Und dann natürlich die schlimme Zeit, mehrere Stunden in Wuppertal auszuharren ohne Computer.
Genau.
Und man hatte die Anleitung schon 8-mal gelesen. Alles ausgepackt, die CD schon mehrmals umgedreht. Versucht in der regenbogenfarbenen Reflexion der CDs irgendwas zu erkennen, was einen schon mal Vorfreude macht. Und dann kommt man irgendwann um 21 Uhr zu Hause an und das heißt so, und jetzt ab ins Bett. Nein, das könnt ihr nicht machen. Wir gehen jetzt raus in den Garten im Unterhemd und streiken, bis wir das Spiel spielen dürfen. Ja, irgendwann war ja Wochenende, noch eine Stunde gespielt. Es war der Hammer. Ich liebe es bis heute. Ich weiß genau, wir müssen es irgendwie schaffen, das nochmal heute zu spielen. Ich besitze das zwar immer noch in Hürth, aber man kann das ja auf keiner Hardware mehr spielen. Wir haben ja noch nicht mal mehr CD-Laufwerke. Aber es muss irgendwie möglich sein, mit einer legitimierten Raubkopie, da ich das Spiel ja besitze, in irgendeiner Form das nochmal zu spielen. Ich glaube,
ist dafür nicht so Stream und sowas? Nee, wie heißt das? Steam? Steam?
Steam.
Steam, sorry.
GOG. Nein, GOG. Mhm. Good Old Games. GOG.com.
Ah, okay.
Ja, da ist es eher... Mal gucken, wir müssen es irgendwie nochmal...
Entschuldigung, mein Moskitonetz, Fliegengitter vom Mikrofon hat sich hier gerade ein bisschen gelöst.
Wie wir Deutschen sagen.
Pop-Pop-Pop-Music. Pop-Pop-Pop-Music.
Ricky's Pop-Sofa, Bastian Pastewka, meine Damen und Herren.
Als Bresko meinst du?
Bresko Schneider.
Okay.
Aber das war nicht, Rickys Pop.
Ich dachte, du wolltest sagen, die einzig wahre und gute und einzig gute Rolle von Anke Engelke.
Nein. Das Problem ist, was trinken wir hier gerade?
Glengarry Glen Ross.
Entschuldigen Sie bitte, ich hatte einen Glengarry Glen Ross Knoten in meinem Kopf.
Glen Morangie. Single Malt.
Das Problem ist,
Scotch Whisky.
Wenn man trinkt, spricht und versucht, sich an die Vergangenheit zu erinnern, dann gibt es da manchmal Knoten im Raumzeitkontinuum, wie man bei Star Trek sagen würde.
Mhm.
Das Q-Kontinuum hat wieder zugeschlagen. Nein, du hast vollkommen recht. Das war Ricky's Popsofa war nicht Bresko Schneider. Ja. Nee, aber...
Bitteschön. Onward? Okay. Meine Anekdote... Warum wir auf Akt X gekommen sind.
Ja. Nein, dann will ich aber doch zuerst.
Ah, okay.
Ich wusste nicht, dass du jetzt zurückruderst.
Oh, ich hab um mein Leben gepaddelt quasi.
Nein.
Hilfe!
Nein,
Hilfe!
Help!
Hilfe!
You poked my heart. Mhm. Akt X Videospiel. Es war damals ein 1A-Erlebnis. Das war wirklich wie so eine interaktive Fernsehserienfolge mit den Originalschauspielern, die in den ersten 10 Minuten verschwinden und in den letzten 10 Minuten wieder auftauchen. Und zwischendurch spielt man einen neuen Agenten, der von so einem Laiendarsteller gespielt wurde natürlich, aber der immerhin mit den ganzen anderen Originalfiguren
interagiert.
Skinner und so weiter interagiert. Was das Beste an dem Spiel war, bis heute erinnerungswürdig, weil das ja eigentlich so ein Point-and-Click-Adventure war, konntest du natürlich auch immer... wie man ja Rätsel in solchen Spielen löst, ich versuche mal alle Gegenstände auszuprobieren. Konntest du immer alle Gegenstände aus dem Inventar auf alles anwenden und es gab tatsächlich extra dafür gefilmte Reaktionen. Zum Beispiel, wenn du der Frau beim Original American Diner Motel deine FBI-Marke 15 Mal gezeigt hast, hat sie auch darauf reagiert und hat gesagt, hören Sie auf. Oder wenn du immer wieder die Glocke am Empfang drückst, obwohl sie schon da steht, hat sie auch darauf entsprechend reagiert. Da haben sie extra Szenen für gedreht. Und sowas war geil. Aber auch so Sachen wie, wenn du Skinner mit der Taschenlampe im Gesicht rumleuchtest oder so.
Ja.
Und das hat für mich den Appeal des Spiels ausgemacht. Die absurdesten Gegenstände immer auf die Menschen anzuwenden und zu gucken, ob sie dafür extra eine Videosequenz gedreht haben.
Eine perfide Weise des Videospiels. Aber Moment, und wenn du Skinner zum Beispiel jetzt immer die Taschenlampe ins Gesicht...
Kannst ihm auch deine FBI-Marke zeigen, völlig ohne Grund.
Und dann würde, also ich nehme an, dann kam jedes Mal... Please stop that.
Ja, immer dieselbe identische Videosequenz.
Please stop that.
Ja.
Nice.
Es gab manchmal so 2, 3 Varianten, dass er erst so irritiert guckt und irgendwann so sagt, something wrong with you und sowas.
We have to focus.
Ja,
please stop that.
Genau.
What are you doing?
Aber es gab
What are you doing? Please stop that. We have to focus.
Es gab auch Momente, in denen man erschossen wurde.
Nein.
Wenn man es bei der falschen Lösung gemacht hat. Und am Ende wurde es auch, also wirklich... Das ist das Krasse. Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen cheap ist, dass halt Duchovny und Gillian Anderson wirklich nur in 5%, maximal 5% des Spiels vorkommen und ansonsten so. Es geht ja darum, dass Mulder und Scully verschwunden sind, natürlich. Aber ansonsten ist alles an diesem Spiel inhaltlich wirklich so eine Art Medley Best-of von allem, was Akte X je ausgemacht hat. Und auch noch ein Tie-In in die Haupthandlung, wenn ich mich richtig erinnere, inklusive Black Goo und diesen ganzen Geschichten. Also es ist wirklich bemerkenswert. Ich frage mich, warum das Spiel so wenig Erwähnung in der heutigen Zeit findet, weil es ist, würde ich sagen, eines der besten Lizenz-Fernseh- oder Kino-Versoftungen, die es je gab. Und auch mit so einem krassen Aufwand betrieben. Das ist insane.
Ich bin neidisch. Ich erinnere mich nämlich damals, den Spielebericht in der Bravo Screen Fun gelesen zu haben. über das Spiel. Und ja, irgendwie kam ich aber nie dazu, mir das dann käuflich zu erwerben und tatsächlich zu spielen.
Mhm. Aber
weil ich ja so ein Riesenfan war.
Ja, und man muss das echt heute nochmal irgendwie schaffen zu zocken. Das wäre Hammer. Also wir würden es genießen. Bis in die letzte Feder. Ja. Aber
ich habe tatsächlich auch das damals nur im deutschen Fernsehen und dann irgendwie auf VHS-Kassetten, die man sich noch bestellen konnte, in so einem TV-Shop und so.
Ja.
Da gab es ja noch keine DVDs.
Ja.
Ich glaube, ich habe die erste Staffel in so einem VHS-Buch-Cover-Rücken, mhm, ne? Was dann ein so ein Bild, jede Woche kommt dann eine neue VHS zu Ihnen nach Hause.
Da die VHS in der Regel ja auch dicker als normale Bücher waren, hatte man halt so ein komplettes Bücherregal nur mit einer Staffel von Serie gefüllt am Ende.
Und dann erinnere ich mich auch noch, als zum Beispiel, sagen wir so, die vierte, fünfte Staffel bei ProSieben, glaube ich, damals schon mittlerweile im Fernsehen lief, hatte ich teilweise dann Schweißperlen auf der Stirn, weil die Serie schon anfing, mhm, ich meine VHS-Aufnahmekassette aber noch nicht angeschaltet hatte.
Aha,
und ich wollte ja unbedingt das nochmal gucken.
Das haben wir auch oft gemacht, und zwar immer auch mit diesem Risikospiel, die Werbung rauszulassen. Dass man Pause macht und dann aber aufpassen muss, nicht einzuschlafen oder nicht irgendwie auf Toilette zu sein, wenn es weitergeht. Und dann habe ich ja einmal unsere, aber dann noch bestimmt 100-mal geguckte Star Trek 2, der Zorn des Khan, aus dem Fernsehen aufgenommene Videokassette, die habe ich ja mit einem großen Makel versehen. Das ist die Schmach der Familie Puck. Ich glaube, die größte audiovisuelle Schmach der Familie Puck bis heute. Dass ich als naiver kleiner Junge mich habe irritieren lassen und einen großen Fauxpas begangen habe. Ich habe, und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, in dem Moment waren meine Eltern in der Oper. Und mein Bruder und ich durften länger auf.
Wo denn?
Kölner Oper.
Ach so. Ah, Köln hat eine Oper.
Ganz große, grandiose Oper sogar.
Oh, ah,
weltbekannt.
Oute ich mich hier als kompletter Kulturbanause, der ich eigentlich nicht bin.
Alle
aber
haben da gesungen, inklusive des Opernsängers, der bei uns auf der Straße wohnte in Hürth.
Ah, okay.
Martin Finke, Tenor.
Hm. Luciano Pavarotti ist auch schon mal drüber geflogen.
Sicherlich.
Okay.
Aber Eltern in Europa, wir durften länger aufbleiben, um Star Trek, der Zorn des Khan, nicht nur zu gucken, sondern ihn auch für die ganze Familie bis in alle Ewigkeit zu präservieren.
Das war die Aufgabe.
Das war die Aufgabe. Ich war
Zwischenfrage, welcher bekannte Schauspieler spielt da nochmal mit? Ganz jung. Bitte?
Achso, ganz jung. Oh, das könnte jeder sein.
Ja, ich weiß, aber es gibt auf jeden Fall.
Ich meine, die komplette Versetzung von Star Trek im Vergleich zu heute. Ja.
Aber gut. Ihr hattet die Aufgabe.
Nicht vergessen, Montamana Montblanc, der Khan gespielt hat.
Gesundheit.
Ja. nein, ich hatte die Aufgabe mit meinem Bruder zusammen, wir durften länger aufbleiben, das komplett zu gucken. Und weil natürlich meine Mutter, die ein sehr großer Akte X-Fan war, war natürlich auch ein sehr großer Star Trek-Fan, gerade Classic Star Trek und später auch Next Generation. Deep Space Nine war ihr zu politisch und Voyager auch nur noch so halb gut, aber sie waren flambierter Star Trek Classic und Next Generation Fan. Und deswegen.
Flambiert im Sinne von verbrannt?
Im Sinne von brennend, noch brennend.
Ah, okay.
Während des Flambierprozesses.
On fire.
On fire.
Ihr Herz brannte dafür.
Brannte dafür, okay. Ja.
By the way, I stand corrected. Ich habe natürlich an TNG gedacht, The Next Generation.
Ach so, das erklärt alles. Leid.
Das war übrigens, wo du gerade davon redest, 1982.
Ja. Aber das war nicht der Moment, als ich das aufgenommen habe. Da war ich noch nicht, weil ich 82 noch nicht geboren war. Das muss nach 1987 gewesen sein, als ich das aufgenommen habe. Und zwar, das Problem war, du weißt es noch, ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, aber früher war das so.
So viel älter als ich? Das gibt's ja gar nicht.
Früher war es so. Ich glaube, das war auf Sat.1. Sat.1 war der Star Trek-Sender, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Auf Sat.1, Star Trek, der Zorn des Khan. Du musst dir das so verstehen, das war ja gang und gäbe bei diesen Event-Blockbustern, wie man es damals genannt hat. Unvermittelt kommt eine Animation des Senders, die Werbung einleitet. So eine komische irgendwas.
Ja,
hat er immer geändert. Bälle. Sat.1 ja, Bälle.
Genau, die Bälle.
Und ein typischer Klang. Und dann wusstest du, okay, jetzt kommt die Werbung. Das müssen sie erstmal extra einleiten, ja, damit der Zuschauer nicht so komplett ins Bodenlose fällt. Dann kommt Werbung und die war damals auch noch gefühlt viel länger als heute. Man hat ganz lange immer, heute sagt man das zu Recht bei YouTube, aber damals im Fernsehen immer gesagt, der Werbeblock wird immer länger. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt scheint er wieder kürzer geworden zu sein, weil gefühlt finde ich, dass er heute kürzer ist als damals. Völlig egal für diese Geschichte, die ich erzähle. Auf jeden Fall, damals war es aber noch schwer einzuschätzen, weil tatsächlich die Länge des Werbeblocks sehr stark variiert hat, je nachdem, welcher Sender, ob es ein Film war, ob es eine Show war, ob es eine Serie war. Und natürlich auch die Anzahl der Werbeblöcke. Es war ein völlig merkwürdiges System, völlig undurchsichtig. Es war dazu da, den damals noch sehr verbreiteten VHS-Aufnahmezuschauer bewusst zu fordern, damit er möglichst die Werbung mit aufnimmt und sich nicht die Mühe macht, zu versuchen, sie dynamisch wegzudrücken.
Das ist die Theorie Pog.
Ja.
Okay.
Ich sitze da mit meinen zittrigen, kleinen, dünnen Kinderhänden.
Der Daumen schwebt ja über der Pausetaste.
Der dürre, fast knochige Daumen. Ich war ein schlechter Esser als Kind.
Ah.
Man hat sich schon Sorgen manchmal um mich gemacht, weil ich so ein schlechter Esser war. Dann habe ich sofort Pause gedrückt, als diese Animation anfing. Und man kennt das, wenn es ein erfahrener Werberausstopper ist, der am Werke war, dass man sich einen Event-Blockbuster später nochmal auf VHS anguckt, gerne auch mit Freunden in der großen Runde. Und immer da, wo normal Werbung wäre, sieht man so eine Millisekunde noch diese Animation von Sat1 oder Pro7 oder RTL, die Werbung einleitet, aber nur so ganz kurz und so.
Die Hälfte eines Balls.
Und in dem Moment, weil das oft passierte bei diesem Stopp und Wiederaufnahme, das Farbprisma ist dann noch so ganz kurz zerrissen.
Oh.
Mit diesem VHS-Flacker-Effekt. Es ist für eine Millisekunde zu sehen und dann geht aber der Film wieder weiter sofort. Und zwar 10 Sekunden wiederholen sich dann, die man gerade schon gesehen hatte, weil die Werbung, also nach der Werbung, ja nochmal so leicht zurückgespult wurde meistens.
Stimmt.
Es gab so einen Cliffhanger-Moment, Werbung, und dann nochmal die 15 Sekunden, die man schon gesehen hatte, wenn der Film wieder anfing, und dann das Neue vom Film. Jetzt aber das erschwerende Element, auf das ich die ganze Zeit versuche, händeringend hinauszukommen. Nach 1987, wie gesagt, muss das gewesen sein. Irgendwann. Es wurde ja gang und gäbe, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, als der Werbeblock vorbei war, nochmal ein oder zwei Filme als Vorschau gezeigt, die bald Event-Blockbuster sein werden.
Stimmt.
Und dann gab es so, du guckst da, ich muss es nochmal ganz für unsere ganz jungen Zuschauer nochmal wirklich so richtig ausgeschmückt, plakativ darstellen.
Generation TikTok, Ohren auf.
Ja, wir sind Generation TikTok.
Ja.
Werbung im Fernsehen.
Weiß oder orange?
Die Vernunft sagt weiß, weil man da weniger von isst.
Aber?
Der Mensch sagt
orange,
weil man sich die Packung komplett in den Mund schüttet.
Natürlich.
Und zerkaut.
Natürlich.
Und sich dann wundert, warum der Zahnarzt einem irgendwann Tic-Tac-Zähne einsetzen muss, weil die echten Zähne von Tic-Tacs zerstört wurden.
Es wurde ja auch tatsächlich nicht als Refreshment, als Mundauffrischer gegessen.
Nee.
Also man hat sich ja immer so, noch ein Orangenbonbon.
Ja.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Die sind so unfassbar süß.
Ja.
Ja. Es ist wie wirklich dieses drogenartige, ich brauche diesen Flash. Ich brauche diesen orangen süße Flash nochmal.
Noch einen Tic-Tac poppen.
Keine Orange kann mir das bieten, was mir diese Tic-Tacs bieten mit Orangengeschmack. Ja, das war die Zeit.
Okay, also für unsere Generation
TikTok. Ich muss es nochmal komplett visuell erzählen. Damit die Leute haben keine Vorstellung, wie das war, damals einen Film zu sehen im Fernsehen. Du guckst.
Röhrenbildschirm.
Röhrenbildschirm, ja klar.
Ja.
Nicht mal HD.
Nein, nein.
Sub-SD.
Von den schwarzen Balken oben und unten beschnitten.
Und es war Bildschirmgröße 3 Zoll maximal?
Nee.
Nein. Ganz am Anfang schon. Oder ist es dir zu groß?
Nein, aber ich meine, also.
4:3.
Ach so, okay.
4:3 erstmal? Ja.
Also die kleinen Fernseher waren immer so diese typischen so 30, 35 Zentimeter Bildschirmdiagonale.
Maximal, der erste Fernseher, den wir hatten, der ist kleiner als meine Apple Watch gewesen, glaube ich.
Ah, wirklich?
Also
von meiner Erinnerung. Okay, da seid ihr früh eingestiegen.
Ja, wir sind früh eingestiegen, das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Ich habe ihn nämlich kürzlich nochmal getroffen bei meinen Eltern im Garten.
Hallo.
Den Fernseher.
Hallo.
Nein, bis heute ein sehr guter Freund der Familie. Ich habe es nämlich schon mal erzählt in einer alten Podcast-Folge, als wir über die Samstagnacht-Show sprachen. Der Samstagnacht-Show Showrunner und Erfinder quasi, Jackie Drexler und Produzent. Der war schon seit sehr langer Zeit mit meinen Eltern sehr gut befreundet und hat der war nämlich einer von diesen Leuten, die sich halt eben sehr früh immer diese Techniktrends geholt haben damals. Der hat ja auch immer viel nach Amerika geguckt. Ist ja kein Geheimnis, dass die Samstagnachtshow auch sehr stark abgeguckt war von Saturday Night Live, weil er damals zu den wenigen gehörte, die da schon amerikanisches Fernsehen geguckt haben, gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Der hat halt einen dieser ersten kleinen Farbfernseher gekauft und den dann Jahre später, als es wieder dann was Neues gab und sich das dann importiert hat, meinen Eltern diesen Farbfernseher, ich weiß nicht, geschenkt oder verkauft hat, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir den von ihm hatten. Wir hatten den absurd lange, muss ich auch noch dazu sagen. Aber der war wirklich, das war dieser kleine Schuhkarton quasi. Wenn mich nichts irrt, haben wir auf dem auch noch Star Trek, den Zorn des Khan geguckt.
Ich möchte, dass du ein Bild davon, vielleicht findest du ja ein Bild auf der letzten Webseite einbindest, weil die Vorstellungskraft wird angeregt bei mir, aber ich habe tatsächlich immer nur als kleinste Größe diese 30 Zentimeter Bildschirmdiagonale im Kopf. Diese kleinen Bildschirme, die du gerade beschreibst, kenne ich damals noch. Ein Freund von mir hat auf dem Wannsee, die Eltern hatten ein Boot da stehen. Ein Boot mit einer Kajüte und einem Übernachtungsgemach. Und die hatten so einen Sony-Fernseher, der wahrscheinlich die Größe hatte, die du gerade beschrieben hast. Aber da die Röhre ja auch irgendwo rein muss, hat er ein unglaublich langes Gehäuse.
Das hatte der natürlich auch.
Okay.
Die Röhre, also die Röhrenfernseher von damals, auch nochmal anders, ist vielleicht ein paar jüngere Zuhörer noch, die in der Anfangszeit der Röhrenfernseher noch schon geguckt haben. Die Röhrenfernseher aus der Zeit, wo wir jung waren, waren so nach dem Motto, sie müssen die Hälfte ihres Wohnzimmers opfern für die Tiefe des Fernsehers. Und es wäre dumm, ein Möbelstück zu platzieren in der Hälfte der Fernsehertiefe, weil das ist ja quasi nicht nutzbar, weil man muss ja alles, was man möchte, ja alles von da an machen, während der Fernseher läuft. Man muss es vor die Mattscheibe platzieren. Das war grundlegend ein sehr Lebenseinschränkend. Wir haben alle wie in Japan gelebt damals. Wie in Schuhschränken. Ja. Damals, weil wir ja so Early Adopters waren, so bei Familie Puck im Wohnzimmer, war immer so ein Hauch Japan, haben alle gesagt. Also wie in Japan.
Nice.
Aber also ich sitze da mit einer sehr länglichen Fernbedienung, aber mit ganz sanften, weichen, das vermisse ich ja heute, Gummiknöpfen.
Also ich dachte...
Großen, weichen Hartgummiknöpfe.
Ich dachte, du meinst mit ganz sanften...
Radiergummiknöpfe.
Ganz sanften, weichen Fingern.
Nee.
Noch nicht befleckt durch die harte Arbeit, die
da muss
später
ich gestehen,
im Leben
folgte. Nein. Die habe ich die heute noch sehr sanfte Hände, werde ich oft drauf angesprochen, weil ich nie hart gearbeitet habe.
Wir beide.
Ja.
Wir beide.
Unsere Arbeit hat immer mehr im Geiste stattgefunden.
Ja.
Und auch oft in der Fantasie.
Mhm.
Das muss ich gestehen, aber damals wie heute sehr sanft sitze ich da mit dieser länglichen Fernbedienung, die fast aussieht wie ein Star Trek Phaser, auf den Fernseher gerichtet und immer im Anschlag, falls Werbung anfängt. Und sobald diese Sat.1 Werbeanimation kommt, muss ich drücken. Und man muss dann auch immer abwägen natürlich, wann lässt man kurz mit einer Hand die Fernbedienung los, um etwas zu trinken oder sich einen Snack zu genehmigen. Wann riskiert man das? Meistens nur kurz, nachdem die Werbung vorbei ist. Da kann man sich sicher sein. Ja, man muss es einschätzen können, diese Zeiträume. Und ich muss noch eine andere Sache dazu sagen. Auf dieser Fernbedienung musste man, um Aufnahme zu aktivieren, 2 Knöpfe gleichzeitig drücken.
Ach so.
Keiner weiß, warum.
Kindersicherung.
Keiner weiß, warum.
Jetzt, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie dieses Programm aufnehmen
möchten?
Dass
Sie diese kostbare Videokassette wirklich benutzen wollen?
Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig.
Auf jeden Fall, ich sitze da, okay, Werbung fängt an, perfektes Timing, ich hatte viel Erfahrung. Ich habe gedacht so, boah, bei diesem Film, ich wusste schon im Vorhinein durch das Gerede von meiner Mutter, Zorn des Khan ist was ganz Besonderes, da muss es sitzen. Ich habe bei Turtles vormittags trainiert nochmal meine Reflexe, mein Einschätzungsvermögen. Ich war auf der Höhe meines Könnens, war auf dem absoluten Zenit des Videorekorderbedienens. Geglückt. Werbung läuft. Okay. Immer mitgezählt im Kopf, wie so ein Kartenzähler. Ne? Was kann noch kommen? Ich kannte ja auch die Werbespots zu der Zeit, die gerade im Umlauf waren. was kann denn noch für einen Spot kommen? So viel ist da nicht mehr übrig. So lange kann es jetzt nicht mehr sein.
Counting Cards, Counting Cards.
Ja, ja, ist okay.
Vielleicht dann doch der Hinweis, den du am Anfang des Podcasts schon vorgebracht hast, vielleicht doch mal die klinische Untersuchung auf mögliche Besonderheiten bei dir.
Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran.
Es wird doch mal vielleicht ein Themenmonat im Podcast.
Themenmonat,
werden sehen. Und dann Star Trek, ich sehe es. Es geht weiter.
Na Moment, es kommt erstmal die Vorschau für den nächsten Film der Woche.
Kommt 3.
Und dann kommt die zweite Vorschau. Mhm. Und jetzt endet die Vorschau und Schnitt.
Und hier die Tragödie. Ich habe mich da bis heute nicht von erholt. Ich schäme mich auch vor der ganzen Familie nach wie vor dafür. Also erstmal, erste Vorschau war bestimmt Beverly Hills Cop 3, schätze ich mal. So, Eddie Murphy in so einem Riesenrad gefangen oder versucht klettert an einem Riesenrad hoch und versucht ein Kind zu retten. Und ich da wieder so.
Mann, der ist bescheuert, der Riesenrad.
Zweite Vorschau. Rate, was die zweite Vorschau ist.
Auch für einen Film der Woche?
Ja.
Oh. Komödie? Actionfilm.
Könnte es ein Star Trek sein?
Könnte es ein Star Trek sein?
Könnte es auch der direkt darauf folgende Star Trek 3 sein? Star Trek auf der Suche nach Mr. Spock. Und ich sehe nur Star Trek, Captain Kirk, drück sofort auf Aufnahme. Und es war natürlich die Werbung für Star Trek 3. Es war nicht die Fortführung von Der Zorn des Khan. Und das Tragische an der Sache ist, ich hatte mir fest vorgenommen, ich bin so gut heute, das ist ein so wichtiger Film für meine Mutter im Speziellen, aber auch für die ganze Familie. Ich werde es versuchen, nach dem Werbeblock diese Sekunden, in denen das nochmal wiederholt wird, was man gerade gesehen hat, auch noch abzuwarten und dann genau in der Sekunde wieder auf Aufnahme zu drücken, wenn es wirklich weitergeht.
Deinen Fehler zu korrigieren.
Aber was mache ich stattdessen? Nein, nein, da wusste ich noch nichts von meinem Fehler.
Ach so.
Das war generell, was ich mir vorgenommen hatte. Ich hatte so hohe Erwartungen an mich selbst in dieser Funktion und dieser wichtigen Position. Was passiert? Ich drücke Aufnahme, als eigentlich noch nicht der Film weitergeht, sondern die Vorschau auf den dritten Teil. Und es hat mich nicht stutzig gemacht, dass diese Sekunden, in denen sich das, was man vor dem Werbeblock gesehen hat, wiederholt, dass die nicht da waren. Ich dachte so, oh, da ist was Neues. Und habe sofort Aufnahme gedrückt. Und die Scham überkam mich. Ich habe Sekunden gebraucht, zu realisieren, was passiert ist. Und dann musst du auch erstmal blitzschnell überlegen, was ist jetzt das Richtige zu tun? Mache ich sofort? Du kannst es ja nicht im Nachhinein das, was schon aufgenommen ist, rausschneiden.
Nein.
Mache ich sofort Pause? Hab dann so einen Fetzen da drin, der alle verwirren wird, wo keiner weiß, was das ist, was man gerade gesehen hat.
Bricht man ab.
Wie das Sinn macht. Oder lässt man bewusst jetzt doch länger laufen, damit der Zuschauer im Nachhinein wenigstens weiß, ah, das war ein Werbeblock für den dritten Teil und jetzt geht der zweite Teil weiter.
Und erklärt man es später, während man guckt, mit der Familie.
Oder lass ich einfach durchlaufen. Lass ich jetzt die Werbung für den dritten durchlaufen und lass den zweiten genuin, wie es der Programmplaner von Sat.1 sich gedacht hat, einfach dann in den Film übergehen und lass den Film dann laufen und mach jetzt gar nichts mehr. Halte ich meine Finger davon, verschlimmbessere ich es, gehe ich das Risiko ein, hier eine völlige katastrophale Performance hinzulegen. Oder kann ich es. Was ist das Richtige zu tun? Sag du es mir, Kaffeemann! Ich wüsste heute als Erwachsener nicht, was dann zu tun wäre.
Wie ich deine Familie kenne, hätte ich mir natürlich jetzt im Nachhinein, Hindsight.
Du weißt, sie verzeihen nicht.
Ach so?
Keine Ahnung, das habe ich jetzt einfach so gesagt.
Ja, das stimmt, das könnte natürlich problematisch werden.
Ja.
Ich muss mich auch allerdings korrigieren.
Ja.
Ich muss mich korrigieren und ich hoffe wirklich, dass ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ich glaube, wir kennen uns schon lang genug und deine Familie kennt mich auch genug, dass ich mir das hier erlauben darf.
Ja.
Meine Prognose, wie das abgelaufen sein könnte damals, vor diesem Röhrenfernseher, als du das dann erneut im Familienkinoabend quasi präsentiert hast, wo ihr es geguckt habt.
Wo auch Bekannte anwesend waren, ich muss es mal ausschmücken, so wie es war.
Ach so.
Bekannte anwesend waren und dann noch vorher eine Laudatio gehalten wurde. Meine Mutter sagte, und heute Abend freue ich mich ganz besonders unseren besten Freunden und Verwandten, die heute hier gekommen sind, bei einem wunderbaren Buffet.
Ey, guck mal, schau mal, zurück. Also das ist Quatsch. Also Entschuldigung, also das mag ja sein.
Attrack der Zorn des Khan zu zeigen, aufgenommen von unserem Filmmaker und Chefprojektionisten Daniel, der mit all seiner Expertise und der Hoffnung, die wir in seine Zukunft als Filmmaker legen, uns hier unter Beweis stellt, seine Schnittkünste und sein hervorragendes antizipierendes Verhalten beim Aufnehmen von Filmen. Das wird ein Genuss sein, bei dem ihr die Werbung praktisch gar nicht mehr bemerken würdet. Es ist so, als hätte man tatsächlich im Handel für 20 Mark eine VHS-Kassette legal gekauft.
Einen kleinen Applaus für meinen Sohn Daniel.
Im Voraus, im Vorhinein.
Alle gucken rüber. Alle gucken
für die besondere Leistung. Ja. Wir wissen alle, wie sehr er sich vorbereitet hat auf der Zorn des Khan und wie wichtig das der ganzen Familie ist. Und wie wichtig das für das gesamte Ansehen der Familie Puck im paneuropäischen Raum ist, dass dieser Abend gelingt. Und wir haben so viel Vertrauen in ihn, dass wir das alles im Vorhinein uns auch nicht angeguckt haben, sondern jetzt einfach hier blind vorführen. Und in dem Moment, ich habe mich schon...
Moment. Die
Blicke hinter dir verabschiedet.
Die Blicke der Familie und der Bekannten, aller Anwesenden quasi, wandern nun
ich habe
von deiner Mutter nach ihrer Ansprache sofort zu dem Platz, wo man dich vermutet hat.
Ja, genau. Der jetzt leere Platz.
Obacht! Ja. Daniel ist nicht mehr da.
Ich habe schon wie Homer Simpson
Daniel?
Diesen Rückwärtsgang durch die Hecke angetreten.
Ja.
Ja.
Ich hätte jetzt getippt, du hast dich schon verdünnisiert auf den Dachboden und hast einfach gesagt, nein, ich möchte das nicht, mach mal ohne mich weiter. Ja. Die Scham des Khan wog zu groß.
Ja, das war die Scham des Khan vergleichbar mit der anderen Scham des Khan, das WM-Finale gegen Brasilien 2002, glaube ich, als Oliver Khan diese zwei Freistöße nicht festhalten konnte, diese Weitschüsse.
Ah.
Und wir das WM-Finale verloren haben, deswegen. Obwohl der weiße Brasilianer.
Aber das war nicht hier, ne?
Nee, das war in Südkorea, Japan, okay. Und Südkorea.
Okay.
Der weiße Brasilianer Bernd Schneider, die beste erste Halbzeit seines Lebens gespielt hat. Das war unfassbar.
Wer war Trainer? Ich nehme an, Völler.
Ja, der Mann, wegen dem die überhaupt im Finale waren, Oliver Khan, der in diesen ganzen Spielen, wo man sich durchgerumpelt hat, die unhaltbaren Dinger noch und nöcher gehalten hat, dass der dann diese läppschen Halbfernschüsse nicht festhalten kann. Das war die zweite Schmach des Khan. Und da auf dem Level war ich angekommen in der Familie in dem Moment.
Ich muss aber dann doch noch mal ganz kurz intervenieren,
ja,
um die Trilogie zu vervollständigen.
Ich war der traurige Titan.
Du warst der traurige Titan.
Traurige Titan.
Aber die Schmach des Khan,
ja,
ist ja ein Dreiteiler.
Mhm.
Mit gigantischen Zeitsprüngen.
Ja.
Titan-Zeitsprüngen.
Titan!
So wie nur ein Titan sie wahrnehmen kann.
Ja.
Über Dekaden hinweg.
Mhm.
Der dritte Teil, und ich nenne nur den Titel, weil das dann doch einer wirklich viel tiefgründigeren Analyse bedarf, wo wir in einem anderen Podcast an diesem Platz Zeit freischaufeln müssen.
Und ich hüte dich, nimm nicht das Wort Axel Khan in den Mund. Das ist nochmal ein ganz anderer Podcast.
Du kennst mich so gut.
Ja.
Du kennst mich so gut. Aber ich nehme nicht das Wort in den Mund. Okay. Ich wollte trotzdem nur sagen, die Trilogie und deshalb Fortsetzung folgt.
Ja. Ja.
Im dritten Teil der Schmach des Khan. Thema Pix Lounge.
Das kommt auch, müssen wir auch nochmal. Da machen wir, was das Thema Pix Lounge angeht.
Ich finde, wir müssen eigentlich auch so einen Abend machen.
Moment. Jetzt, ich habe Ihnen vorhin die Tür aufgehalten und jetzt mache ich sie Ihnen zu.
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Ja, jetzt rede ich. Wir machen eine Pix Lounge Folge im Stile der Schlumpfen-Schlapsen-Folge, wo wir die Audio, die Video-Audio einspielen.
Einspielen, okay, doch, ja.
Und das kommentieren. Wo wir die ganzen Pix Lounge Videos als Audio in den Podcast einspielen und dann die gesamte Pix Lounge mal wirklich entmanteln.
Ich bin ganz bei dir.
Tom Bacall, alle.
Seines Zeichens Schauspieler.
Severin irgendwas. Die ganzen Pixlaunch-Dauerkunden.
Magier.
Und natürlich The Goddess.
Und unantastbar.
Unantastbar.
Von uns bis heute noch verehrt.
Die eine der wenigen Frauen, wo man sagen würde, die heirate ich, ohne sie zu kennen.
Gütesiegel?
Ja.
Julia Siegel.
Liebgewonnen, vor allem durch Temptation Island, VIP.
Diese kostbare Münchner Weißweinflasche wird an einem anderen Podcast mal aufgemacht. Aber zur Pixel Lounge nochmal.
Okay.
Wenn wir jetzt das machen, wo wir Sachen einspielen und die kommentieren, bin ich auch ganz stark dafür, dass wir uns auch ein bisschen schick machen, dem Anlass gebührend uns anziehen und dann auch wirklich das Ganze ein bisschen zelebrieren.
Und filmen. Ja, ich habe ja diesen leicht glänzenden Silberanzug.
Ah ja.
Glücklicherweise.
Ja. Der Pogsche Premierenanzug.
Ja.
Wir waren stehen geblieben.
Ja. Nee, du hast gesagt, du wolltest deine Fantasie davon preisgeben, wie das dann an dem Abend war, als diese Zorn des Kahn-Folge vor versammeltem Bekannten- und Familienkreis zelebriert werden sollte und der Platz leer war, wo ich saß.
Ich wollte eine Korrektur vornehmen, ja. Genau. Ja, Moment, aber wir waren stehen geblieben, wo du abgehauen warst. Okay, dann ruder ich zurück.
Vorweggenommener Scham.
Genau. Und ich wollte eine Korrektur vornehmen.
Das ist ein deutsches Problem übrigens, vorweggenommener Scham.
Stimmt. Vorweggenommenes Fremdschämen.
Wenn du einen Eventfilm auf Sat.1 auf VHS aufgenommen hast, anstatt ihn für 20 Mark zu kaufen, dann feierst du das natürlich. Dann wirst du deine Freude darüber, diese 20 Mark gespart zu haben, ja auch mit möglichst vielen Leuten teilen, die ja dann auch diese 20 Mark nicht ausgeben müssen, um den Film nochmal zu gucken, ohne Werbung, weil ja jemand die Werbung rausgeschnitten hat.
Ich verstehe inzwischen das Problem, das du hattest und auch, woher diese Schmach kam.
Ja, ja.
Aber war das tatsächlich so, dass es einen Abend gab, wo das Ganze gezeigt wurde? Vielleicht nicht bei diesem Film, aber es kam vor.
Es kam vor.
Okay.
Das gab das, ja. Wir waren auch legendär überhaupt im erweiterten Bekanntenkreis für diese ausufernd große, selbst aufgenommene VHS-Sammlung im Keller, die wahrscheinlich immer noch im Keller existiert.
Filmabend in Hollyhird.
Ja.
Nun gut, long story very short.
Ja.
Meine Korrektur bezog sich nur darauf, dass die Konsequenzen meines Erachtens nicht so groß sein konnten, solltet ihr es in einem kleinen Rahmen gucken. Mhm. Die konnten ja nur so aussehen, dass du dann schweißperlend da sitzt und jetzt weißt, jetzt kommt gleich dieser Moment, aber man sieht dir nichts an. Weil du ja tatsächlich dieses manchmal leicht autistische Pokerface dann doch aufsetzt, wo ich nach all den Jahren manchmal nicht weiß, ist unser Footage gut, was wir gerade angucken, oder ist es schlecht? Mhm. Was denkt Daniel? Ein Enigma.
Ja.
Das meine ich ernst.
Ja, ich weiß. Wolltest du nur zur Akte X noch was sagen?
Ja.
Okay.
Meine Anekdote, die ich zu Anfang ja erzählen wollte.
Hör auf.
Die dann doch meines Erachtens bezeugt, dass ich relativ nerdig am Start war. Ich habe mir, während auf irgendeinem Kanal diese TV-Shop-Geschichten liefen, über das Telefon, das hat meine Mutter, glaube ich, damals gemacht, einen echten California Highway Patrol Officer Stern gekauft, aus Echtmetall. So für 12,99 Mark.
Ein Sheriff-Stern.
Ein Sheriff-Stern.
Einen echten. Von verstorbenen Sheriff, oder was?
Den habe ich nicht vor allzu langer Zeit immer getragen, erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich.
Genau.
Ja.
Das war dieser Sheriff-Stern. Warum hatte ich diesen Sheriff-Stern mir bestellt? Nicht, weil ich etwa Riesenfan der kalifornischen Highway Patrol-Polizei war, sondern ich mir eine FBI-Badge zusammenbaute.
Aber es ging nicht um Walker Texas Ranger.
Nein. Es ging tatsächlich nur um Akte X, obwohl man mit dem Stern wahrscheinlich einen besseren Walker Texas Ranger ein Prop zusammenbauen könnte.
Ganz genau.
Nein. Ich nahm dann eine aufklappbare, ein Lederportemonnaie meiner Mutter, wo ich gesagt habe, kann ich mir das leihen? Ja, bitte, was möchtest du damit? Nichts. Habe dann diesen Stern da reingemacht, da wo eigentlich diese andersförmig aussehende FBI-Badge ist. Unten drunter war ja so ein Klarsichtding, wo man ein Foto oder auch einen Ausweis reinmacht. Da habe ich dann mein Foto natürlich reingemacht. Ausgedruckt noch mit unserem Inkjet-Drucker damals bei Windows, whatever, schieß mich tot.
Mhm.
Noch vor 95 wahrscheinlich. Ja, vielleicht 95. FBI.
Aha.
War natürlich nicht farbig.
In Word geschrieben?
Ja.
Mit Comic Sans?
Nein,
mit Impact. Die ganz dicke.
Ja, ja, natürlich. Mit Impact, aber nicht ausgefüllt.
Ja, okay.
Also nur, ne?
Ja.
Mit
in Schwarz-Weiß.
Impact also. In Schwarz-Weiß. Aha. Musst du dann mit einem blauen Edding das Blau malen.
Aha. Hast du auch Federal Bureau of Investigations noch darunter geschrieben oder sowas?
Natürlich.
Okay.
Natürlich. Okay. Wo ich mich immer gefragt habe, warum nennen die das eigentlich Büro?
Ja.
Also Federal Bureau of Investigation. Naja. Dann hatte ich diese fertige Badge, auf die ich ziemlich stolz war. Und das sah auch eigentlich ganz cool aus, so mit dem Stern und dem Ausweis und FBI. Habe dann einen langen Mantel, einen Kaschmirmantel, den meine Mutter im Schrank hatte, angezogen. Ein Hemd, eine Krawatte. Ich glaube, zu der Zeit war ich aber so 11, 12. Und habe dann vor dem Spiegel Agent Mulder nachgeahmt.
Nur vom Spiegel?
Ja, zu was anderem, da war ich ja, hatte ich zu viel Angst vor.
Okay, okay.
Also so in Public hätte ich es nicht gemacht.
Und so eine Aufwand hast du betrieben, nur für den Spiegel?
Ja, für mich.
Ja. Aber.
Warm habt das hier.
Sommer, habe ich gesagt. Es ist Sommer.
Eis am Stiel.
Es mag sich nicht so anfühlen. Es mag nicht temperaturmäßig so sein. Es mag der falsche Monat sein. Aber es ist Sommer und nicht Winter, wie Stefan Raab schon sagte, vor langer Zeit in seinem Hit. Wir waren...
Hier kommt die Maus.
In seinem Hit. Es ist Sommer.
Ah, okay.
Es ist Sommer, das ist doch meine Lieblings...
Brennend heißer Wüstensand.
Das ist so Heino, das klingt so mehr wie Heino.
Zeit.
Goldbraun ist der Wüstensand, das ist Heino. Nein. Die von mir immer wieder, glaube ich, nicht ganz korrekt zitierte Textstelle, die ich aber am liebsten liebe, ist immer, er hat eine Badematte und er hatte Badeschlappen an. Er war bekannt als der Badematten-Badeschlappenmann. Das ist so ein typischer Stefan Raab-Reim. So ein Wadde-Hade-Dude-Da-Akronismus, falls das das Wort ist, was sowas bezeichnet.
Ich glaube schon.
Ich bin ja, zumindest in unseren Kreisen zwischen uns beiden, bekannt dafür, dass ich immer kurz davor bin, Sammlungen endgültig zu starten.
Ja.
Von Dingen. Oft sage ich so, Kaffeemann, soll ich mir dieses oder jenes kaufen?
Und ich sage sofort, nein.
Nein, du antwortest, das Letzte, was ein Wohnzimmer braucht, ist ein weiteres großes, sperriges Objekt. Und ich sage, eigentlich hat der Kaffeemann recht. Manchmal sage ich es nicht, sondern ich sage es nur in mich hinein und kaufe es dann einfach nicht. Und du bist dann erleichtert, wenn du zu Besuch kommst, dass ich es nicht gekauft habe.
Richtig.
Ähnlich, aber nicht ganz, noch akuter. Ich habe fast angefangen, eine Ventilatorsammlung zu starten. Denn ich hatte ja schon... einen normalen kleinen Tischventilator. Ich hatte einen noch kleineren Tischventilator. Einen
mit USB-Anschluss. Den habe ich übrigens zu Hause erst.
Genau, der lange Zeit, als mein Mac Pro eine kaputte Kühlung hatte, war das meine Außenkühlung für den Mac Pro, als wir Videos berechnen mussten und Podcasts. Dann habe ich mir aber im letzten Sommer, das war aber nach wie vor eine gute Investition, den Dyson Personal hier, wie heißt der, MyCool irgendwas, diesen extremen 1-2-Personen-Kühler für auf den Tisch stellen gekauft.
Hey, Big Spender!
Ja.
Wo viele Leute fragen,
ja.
Okay, das ist ja auch eine Klimaanlage. Nein, es ist tatsächlich keine Klimaanlage. Es ist ja nur ein sehr teurer Ventilator.
Mit Luftfilter.
Ja. Ich will ihn ja auch gar nicht degradieren. Also der ist fantastisch. Der ist wirklich fantastisch.
Der hat einen sehr konzentrierten, steuerbaren Strahl sozusagen. Aber auch das, wie kein Ventilator, ist eine gesamte Luftraumabkühlung, sondern es ist, du sitzt irgendwo und da richtest du den Strahl hin und da ist es dann sehr kalt oder sehr luftig und windig.
Eine sehr ausgeklügelte Luftumwälzung, die da stattfindet.
Ja, eine gelenkte Turbine sozusagen. Ja.
Eine Verschiebung von kalten und warmen Molekülen im Raum.
Ja, genau. Und doppelt gut dann, als wir in der Hoch-Corona-Phase, als wir noch nicht geimpft waren, hier saßen, war ich immer dankbar, diesen Luftfilterventilator noch neben uns zu stellen, ob das das gebracht hat oder nicht, aber angeblich soll das auch auf einem kleinen Bereich tatsächlich Viren filtern.
Unerwähnt geblieben sind ja noch deine zwei weiteren Tower-Ventilatoren.
Genau, die Tower-Ventilatoren, die standardmäßig so das Mindeste leisten können, was ein Tower-Ventilator leisten kann, aber
heiße Luft.
Froh, sie zu haben,
ja.
Sozusagen. Ja. Naja, also ich komme, also in den letzten zwei Sommern habe ich so durchgeschafft. Ne? Also es war zwar immer, ab einem bestimmten Punkt am Tag ist es irgendwann sehr warm oder stickig immer geworden, aber überhaupt so lange durchzuhalten, war schon, was will man mehr in der Situation. So. Aber dann war ich irgendwann in der Metro und ließ mich doch täuschen von einem reduzierten Ventilator der Metro-Eigenmarke Tarrington House. Mit, was war das? Wassersprinkler. Luftbefeuchtung. Luftbefeuchter und Ventilator.
Mhm.
Und das war so, dass quasi ein großer Wassertank unten am Ventilator war, der in die Ventilatorblätter quasi Wasser gesprüht hat, Sprühnebel, der dann durch die Ventilatorblätter verteilt wird, sozusagen.
Sounds safe.
Sounds safe. Und als ich in dem Laden war, als ich da zum ersten Mal war und da vorbeiging und sah, dass der um die Hälfte reduziert war und verhältnismäßig für sonst günstig war, stand ich so direkt davor, aber ich glaube, an dem Tag war es generell in der gesamten Metro recht kalt. Also in der Metro selbst, die Klimaanlage war sehr gut in dem, an dem Tag. Und wenn du das, und das ist halt das die Krux an der Sache.
Das perfide.
Wenn du in einer Umgebung bist, die selbst für sich nicht so warm ist, wie deine Wohnung zum Beispiel normalerweise ist, wenn es sehr heiß ist, generell, kommt dir, dann funktioniert ein Ventilator oder generell irgendein Kühlapparat ja immer auch, wenn du direkt davor stehst, noch besser, weil er muss ja einfach nur kühle Luft noch kühler machen. Und dann kommt sie dir extrem kühl vor.
Deswegen ja das Luftumwälzungsprinzip. Hier wird nur kältere Luft
umgewälzt. Ja, genau. Kältere Luft wird noch kälter gemacht oder bleibt gleich kalt, aber kommt dir kälter vor als das Warme draußen.
Mhm.
Und aber wenn es in deiner Wohnung wäre, würde es halt völlige Wärme gleich warm oder noch wärmer machen. Sie würde sie einfach nur oder der Wind würde dir so vorkommen, als wenn er kälter wäre, obwohl es eigentlich gleich warm bleibt.
Also dachtest du, vielleicht wäre dieses neue Kühlelement ja das fehlende Puzzleteil in meiner Ventilator-Museumssammlung.
Jetzt kommt noch das, genau. Ich dachte, ich fange jetzt an, Ventilator-Sammler zu werden. Ein weiterer in meiner Sammlung, er ist ja immerhin reduziert, aber war immer noch trotzdem nicht günstig. Wir reden ja nicht von einem 20-Euro-Ventilator. Wir reden für einen
schon
reduziert auf 80 Euro.
Richtig.
Von 140, 50, aber er hatte auch mal 160 gekostet. Sozusagen.
Gehobenes Preissegment.
Ja, so.
Vor allem im Großhandel.
Also gehobenes Preissegment für ein an sich Billiggerät, weil es war ja trotzdem ein Plastik-Ventilator. Also wenn man jetzt so ein, der Dyson war teurer, obwohl ich ihn auch günstiger bekommen habe, aber da merkst du natürlich, der ist top verarbeitet und da ist auch irgendwie eine Maschine drin.
Das ist ja aber auch Lifestyle. Was
ja, genau,
da,
genau.
Da kaufst du ein Gefühl mit, da kaufst du Emotionen
das,
mit.
Das auch, der ist
das
immer noch.
Das macht einfach Spaß.
Und der ist immer noch zu teuer, aber trotzdem hast du nicht das Gefühl, ich habe hier gerade ein 20-Euro-Gerät für ein paar hundert Euro gekauft.
Man ärgert sich nur kurzweilig.
Ja, also du weißt, es ist overpriced, aber du weißt auch, du kriegst trotzdem ein hochwertiges Gerät, sozusagen. Und bei dem, ja, aus der Metro, dem Reduzierten, war es so, es ist immer noch nicht so viel wert, wie ich bezahle und es ist trotzdem auch eigentlich ein relativ normaler Ventilator, aber normalerweise ist er teurer. Und ich dachte, ich habe dann, genau, erstmal, okay, ich dachte, dieser Sprühnebel-Effekt, dieser seichte kühle Luft wird verteilt, kühles Wasser, ich dachte, dieses abgekühlte Wasser, das ist vielleicht der Faktor, warum dann die Luft kälter wird. Weil es halt im ersten Moment im Laden zu funktionieren schien, als ich es da testweise ausprobieren konnte. Dann bin ich erstmal nach Hause.
Hast du dem Kaffeemann geschrieben?
Nein.
Ach so.
Vorher habe ich im Internet geguckt. Ich habe explizit nach diesem Ventilator gesucht, wo es dann erstmal natürlich bei so einer Eigenmarke von der Metro schwierig ist, Testberichte zu finden. Aber es gab so ein paar Sachen, die so aussahen wie Testberichte. Aber es waren nur diese typischen, die mich inzwischen auch mega ankotzen, weil sie wertlos sind. Testbericht-Sammelseiten, wo du dann so eine Art Tabelle hast, wo einfach nur die Eigenschaften des jeweiligen Geräts eingetragen sind und dann vielleicht noch so ein Querschnitt aus Wertungen, sofern sie existieren, von anderen Magazinen, manchmal aber auch gar keine Wertung, sondern einfach nur so eine Beurteilung von jemandem, der sich nur die Herstellerangaben angeguckt hat, aber nicht wirklich das Gerät getestet hat. Dann ist es dann so, dieser ist besonders zu empfehlen, weil er Preis-Leistungssieger zum Beispiel, weil er die und die Funktionen hat, die man normal zu dem Preis nicht bekommen würde. Aber ob die Funktionen überhaupt gut sind, ob das Gerät überhaupt gut sind, hat sich derjenige gar nicht angeguckt. Der hat von dieser Google SEO-optimierten Seite, die nur dafür da ist, Google SEO-optimiert zu sein, den Auftrag bekommen, guck dich mal im Netz um, welche Ventilatoren es gibt. Mach im HTML-Editor mit unseren Grafiken die Seite ventilatortest.de, die bei Google auf Nummer 1 gelistet wird, wo wir noch Werbung für schalten, und mach mal eine Tabelle. Der hat aber keine Ventilatoren getestet. Wenn du aber nach sowas suchst, gerade nach so alltäglichen Geräten, findest du gerade bei Google auf der Seite 1 fast nur so einen Quatsch. Du findest keine echten Testberichte oder geschweige denn Expertenbewertungen von solchen spezifischen Gerätekategorien.
Also hast du dich an die Meinung deines Vertrauens gewandt und mir geschrieben.
Noch nicht.
Noch nicht.
Erst habe ich geguckt, was wird denn generell gesagt über Ventilatoren mit Wasserbestäubungsfunktion? Ist das für den Innenraum geeignet und so weiter? Diese Bedenken hatte ich ja durchaus schon selber. Und auch da wieder nur gefunden, absolut geschwafelt verallgemeinerte Berichte, die einfach, wo man richtig gemerkt hat, die reden nur um den heißen Brei rum, die wollen sich gar nicht festlegen. Es war nur so dieses, es könnte eigentlich auf dem Balkon optimal, aber könnte in gewissen Situationen auch den Innenraum gut abkühlen. Bla bla bla. Man darf es natürlich nicht ganzjährig betreiben wegen Schimmelgefahr, aber wenn man es nur in den heißen Monaten macht und dann vielleicht auch nur zur Mittagszeit, dann ist es wirklich mit einem positiven Effekt verbunden, wahrscheinlich. Aber man muss mit Bedacht angewendet bei den geringen Wasserwänden keinen Schimmel bestätigen, aber es gab keinen Bericht sozusagen, hier, Wissenschaftler XY hat das untersucht oder Ventilator-Experte hat sie alle getestet und selber angefasst und ausprobiert, Langzeittest. Gab es alles gar nicht. Es wirkte alles, was ich gefunden habe, wie so Leute spekulieren vor sich hin nach dem gesunden Menschenverstand. Wie halt auch so ein typischer Corona-Leugner oder Impfgegner. Ich guck mal, was ich so irgendwo lese und dann versuche ich mir das selbst zusammenzufriemeln und schreibe dann da einen Artikel drüber. So wirkte das halt. Alles so. Der Punkt ist, dass du zu solchen Themen halt nichts anderes findest. Nur diese Sachen findest und es gar nichts anderes gibt.
Die einzige Legitimation, die mir dieses Prinzip der Kühlung, woran mich das vielleicht noch ein bisschen erinnert, sind dann doch Filme, wo dann so eine CD-Bar, ein Office irgendwo auf Cuba Habana gezeigt wird, wo ein alter Tischventilator halb verrostet auf dem Tisch steht und davor ein Block Eis.
Richtig.
Und dieses Stück Eis wurde jetzt hingeliefert mit der Hoffnung, dass es kühle Luft den Raum verteilt.
Ja.
Funktioniert, glaube ich, aber nicht.
Nee. Das ignoriert zahlreiche
physische Errungenschaften der letzten 100 Jahre.
Genau. Wir hatten das letzte im Podcast, als ich mich so sehr darüber gewundert habe, dass wenn ich gefrorenes Obst nicht auftaue, sondern direkt in den Mund stecke, dass es dann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden komplett verflüssigt schmilzt. Und ich mich immer gewundert habe, warum wird es nicht erstmal zu der normalen Frucht? Warum ist es sofort eine komplette Flüssigkeit sozusagen? Hm. Aber, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber mir wurde gegenüber die Vermutung geäußert und es klingt auch sehr plausibel, dass durch das sehr schnelle Auftauen die Zellwände platzen.
Hm.
Und so ein Effekt dann dafür sorgt, dass es halt dann sofort verflüssigt und man das Gefühl hat, ich nehme die gefrorene Mango in den Mund und sie ist sofort Mangosaft geworden und nicht erst die aufgetaute Mango in meinem Mund.
Im Physikbuch unter Aggregatswechselzustandsmagie zu finden.
Der Kaffeemann.
I know.
Ist jetzt auch wirklich wieder dieses Schulwissen, das dafür gesorgt hat, dass wir gemeinsam dann in die Metro sind. Eine Mischung aus deiner Skepsis von Anfang an. Du hast ja auch schon von Anfang an gesagt, ja, guck besser nochmal nach, kauf das mal nicht sofort. Und der Absicherung, dass ich es eh ohne Auto niemals hätte selbst nach Hause transportieren können. Das hätte ich wahrscheinlich schon am ersten Tag gekauft.
Und sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht zugesagt, dass ich dir helfe.
Ja.
Weil ich hätte ja sofort gesagt, nein.
Ja, genau.
Nein.
Wir sind da hingefahren und dann habe ich so gesagt, okay, hier ist das Ding. Aber der Wasserbehälter war leer.
War leer.
Wir konnten ihn nicht nochmal ausprobieren. Wir konnten nur die normale Ventilatorfunktion testen.
Draußen war es sehr heiß. Das angrenzende Berghain.
Ja.
Trotz Corona-Hochburgszeit hatte irgendwas
gemacht.
Ja, Musik.
Wärme erzeugt. Und, da war ich auch schon so beim Normal, als wir einen Ventilator so angemacht haben, so, okay, ist ein normaler Ventilator und jetzt auch nicht unbedingt ein sehr guter.
Trotzdem hast du mir gesagt, aber er fühlt sich schon relativ kühl an. Also, er ist ein guter Ventilator.
Weil aber auch wieder die Grundkühle in der Metro eher niedrig ist. Und das einem deswegen alles wie ein toller Kühleffekt vorkommt, was einem Wind entgegenweht.
Ich mit meiner Sherlock Holmes Pfeife imaginär und Hut sehe mich jetzt um und denke, ich möchte bitte Kundendienst hier nah am Körper erleben.
Ja. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, die Geschichte überhaupt zu erzählen.
Mhm.
Wir das abfeiern, verehren und noch wertschätzen auch bis heute dieser Metro-Fachverkäuferin, die auch speziell zuständig war für diesen Ventilatorbereich. Das ist ihr Hauptgebiet gewesen. Und wir haben erst eine andere Mitarbeiterin angesprochen, die gesagt hat, nein, ich bin nicht die Ventilatorgebietsfachverkaufsfrau. Die hole ich Ihnen jetzt. Die kam dann auch.
Von ganz, also diagonal quer durch den Laden erstmal gelaufen.
Lange sahen wir sie kommen. Es war wie in so einem Western, wo Leute in den Sonnenuntergang reiten. Bei uns war es so, sie kamen aus dem Sonnenaufgang auf uns zugeritten. Und wir mussten die ganze Zeit warten, während die Credits wieder hochliefen.
Man muss auch dazu sagen, meine Frage gestaltete sich schwierig, weil ich natürlich versucht habe...
Wir wollen eigentlich nur fragen, ob man das ausprobieren kann mit Wasser.
Hallo, ich möchte gerne die volle Funktionsfähigkeit dieses Luftbefeuchter mit kaltem Wasserventilators erleben. Ja. Kann mir jemand helfen?
Ja.
Ich rufe mal jemanden an. Und dann kam sie.
Ja.
Ja, schönen guten Tag. Aha. Jetzt standen wir beide da. Die Metro war natürlich komplett leer.
Ja.
Da war niemand.
War doch später.
Also, ja, gut, aber trotzdem waren wir eigentlich so 2 von 5 Kunden in dem ganzen Riesending.
Mhm.
Jetzt standen, also schon 3 Leute haben uns quasi bedient. Ja. Jetzt kam die 3. Fachverkäuferin, die anscheinend für diesen Bereich zuständig ist.
Mhm.
Wir stellten erneut die Frage, hallo, wie geht es Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Hilfe schon mal vorab. Thank you for your service.
Salutiert und alles. Respect. Pay our respects.
Wir haben großes Interesse, wir hegen großes Interesse an diesem Ventilator.
Mhm.
Könnten Sie den uns weiterempfehlen?
Mhm.
Woraufhin sie meinte.
Nein, sie hat gesagt, überhaupt nicht.
Obwohl das unser Verkaufsschlager ist.
Ja, wir wissen selber nicht, warum der sich so gut verkauft.
Wir haben jetzt auch keine genauen Zahlen.
Ich würde Ihnen den nicht empfehlen.
Also ich persönlich, also stellen Sie sich das Ding das nicht. Das ist ja auch feucht, das gibt Schimmel.
Ja.
Das, also nee, nee.
Ja, die Leute reißen uns das aus den Händen, wir wissen nicht warum.
Mhm.
Ja, und
Frage von ihr, wozu brauchen Sie das denn? Ja, wir wollten gern den Raum noch mal ein bisschen abkühlen. Wir haben schon andere Ventilatoren dastehen. Zwischenzeitlich dachte ich natürlich, hätte sie ein bisschen weiter gedacht, vielleicht hegt sie den Verdacht, dass wir eine Krypto-Server-Farm hier betreiben.
Man erwartet ja auch normalerweise, wenn man so einen Verkäufer zum Verkaufsberatungsgespräch kommen lässt, eigentlich will der einem die Sachen verkaufen.
Ja.
Und er rät einem vielleicht, wenn er ein guter Verkäufer ist, zu demnächst teureren, besseren Gerät, weil das andere wirklich Schrott ist, aber im Endeffekt irgendwas will er einem verkaufen. Er will nicht sozusagen, dass man mit leeren Händen nach Hause geht. Nicht so diese vorbildliche Verkäuferin aus der Metro, die wir dafür halt bewundern und
hochschätzen,
die quasi uns ihre gesamte Ventilatorabteilung für Schrott erklärt hat, weil wir sie dann noch nach anderen Geräten gefragt haben. Da gab es nämlich noch so
Klimaanlagen ähnlich aussehende Teil.
Genau, Standklimaanlage.
Vergessen Sie es.
Da hat sie gesagt, das ist ein Spielzeug. Das macht gar nichts. Da haben wir auch nur Rückläufer. Da kommen alle unzufrieden zurück. So, das ist einfach nur ein Spielzeug. Und dann haben wir relativ ratlos sie geradezu darum angebettelt, verkaufen Sie uns was. Raten Sie uns zu irgendwas. Wir kaufen alles. Und sie hat gesagt, nein, ich schiebe da jetzt einen Riegel vor. Ich lasse
nicht
sie hier,
mit mir.
Ich lasse sie aus dieser Metro heute, wo ich die Verantwortung trage, lasse ich sie nicht rausgehen mit einem unserer Schrottgeräte in der Hand. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? So war das. Ja. Aber wirklich. Und wir haben es so geliebt. Und das Gespräch ging ja auch recht lange, weil wir wirklich es ihr schwer gemacht haben, uns auszureden, nicht mit irgendeinem Ventilator aus dem Laden zu gehen, und sie wirklich komplett abgeblockt hat und zu jedem gesagt hat, das ist alles hier Schrott, vergessen Sie es. Alle Leute, die das kaufen, sind unglücklich damit und das bringt nichts. Und dann hast du noch explizit gefragt, was ist denn, wenn man in einem Raum, wie bei mir im Wohnzimmer, relativ
viele elektronische
Geräte hat.
Oh, nee. Ja. Also vergessen Sie es.
Ja, genau. Das ist der Tod quasi gewesen.
Gefährlich, Schimmel über. Nein, also da will ich. Ja. Kommen Sie überhaupt nicht
auf die Katastrophe. Ja, Katastrophe. Und das war genial. Das war geradezu genial. Und sie hat ja auch immer wieder gesagt, wir sind ja ein Großhandel. Sie hat uns das immer wieder so erklärt. wir sind ja ein Großhandel, wir haben keine Informationen darüber, wer das hier warum kauft und ob
wir wissen nicht, warum die Leute es kaufen.
Weil man kann ja auch davon ausgehen, dass das ja Händler, die das selber weiterverkaufen und die einfach nur scharf darauf sind, etwas, was normalerweise etwas teurer ist, zu einem geringeren Preis dann ein Angebot ausschreiben zu können und so Kunden zu locken, dass die das dann in großen Mengen kaufen, um dann zu sagen, so hier, dieses 180-Euro-Gerät kostet der oder 140 kostet jetzt nur noch 80. Dass das der Reiz war für viele Leute, die das halt weiterverkaufen wollen. Aber für sie so der Nepp des Jahrhunderts quasi. So. Und das wollte sie uns nicht antun. Und es macht ja in dem Sinne auch Sinn, dass die Metro es sich leisten kann, ein ehrliches Kundengespräch zu führen, weil statt die, weil die als Großhändler dann eben auch gar kein Interesse oder gar keinen Wert darin sehen, Einzelgeräte an Privatkunden zu verkaufen.
Abgesehen davon, dass dieses Modell ja eh schon wie geschnittene Semmel anscheinend lief.
Ja, da machen die ja so an unserem Einzelgerätekauf nicht den Gewinn, gehen eher das Risiko ein, dass wir dann nach Hause gehen, unzufrieden sind und die Metro mit diesem negativen Ergebnis verbinden.
Und wie oft hat überhaupt jemand sie aus ihrem Kabuff gelockt?
Eben, das auch noch. Ihre Expertise konnte sie endlich mal ausspielen, endlich. Wo sie scheinbar die anderen gar nicht fragen und die Dinger einfach kaufen zu Hunderten.
Wo sie nur kopfschüttelnd über die einseitig verspiegelte Scheibe
und immer denkt, mir sind die Hände gebunden, wenn ich nicht angefragt werde.
Über die Verkaufsfläche guckt und sagt,
ich darf nicht handeln, wenn ich nicht angefragt werde. Das ist die oberste Direktive der Sternenflotte.
Ja.
Wir dürfen nicht eingreifen.
Nein.
Außer wir werden gefragt.
Ja.
Ja, und sie ist da die Beobachterin, die quasi dieses indigene Volk auf einem fremden Planeten den ganzen Tag über nur studieren darf, aus der Ferne beobachten darf und dabei zusehen muss, wie sie quasi Genozid an sich selbst betreiben. Aber sie darf nicht eingreifen, sie muss diesen Planet freien Lauf lassen. Das hat die Sternenflotte vorgeschrieben.
Nur dieses eine Mal, als ihr Mitarbeiter von der Rezeption vorne ins Kabuff lief und gesagt hat, Ma'am, we have a situation.
It's a code red.
Eine großartige Serviceleistung der Metro-Mitarbeiterin. Und auch der Metro, muss man sagen.
Ja, ja, ja.
Womit verließen wir denn eigentlich die Metro? Ich glaube, mit 5 Tiefkühlpizzen.
Warte. Folgender Dialog hat sich noch hat sich zugetragen, bevor wir in Kontakt mit der Frau kamen. Ich habe das nämlich so halb gehört, als die andere Mitarbeiterin zu ihr kam und sagte, sie hat gesagt, ich habe hier die oberste Direktive, ich darf nicht eingreifen, der Kunde ist sich selbst überlassen, außer er kommt jetzt aktiv zu mir. Und die Frau hat gesagt, geben Sie sich einen Ruck, setzen Sie sich darüber hinweg über Ihre direkten Befehle, sagen Sie doch einfach die Wahrheit. Und sie hat sofort gebrüllt, you can't handle the truth! Und dann ist es eskaliert und dann hat sie mitbekommen, dass ich das gehört habe und hat gesagt so, okay, it's a code red und ist rausgegangen.
Let's follow the protocol.
Ja, ja.
Let's follow the protocol.
Aber jetzt kommt das oberabsurde Szenario, das sich nur in unserer Fantasie abgespielt hat, aber es wäre schön, wenn es es so gegeben hätte. Wir waren nämlich aus zwei Gründen da in der Metro. Zum einen zu gucken, ob wir diesen Ventilator, der eventuell unsere Hitzeprobleme für immer mit seiner magischen Wasserversprühung lösen wird, eventuell den zu kaufen, was wir nicht getan haben, weil wir gerettet wurden von der ehrlichen Haut einer Verkäuferin.
Eine anständige deutsche Servicekraft.
Too honest for her own good.
Ah, oh, well.
Aber sehr zu schätzen gewusst. Und dann aus einem zweiten Grund. Und wenn sie diesen zweiten Grund beobachtet hätte, würde sie vielleicht falsche Schlüsse ziehen. Und zwar waren wir auch da, um einen 5-Kilo-Beutel Eiswürfel zu kaufen für unsere Getränke. Wenn sie jetzt aber gesehen hätte, wie wir, nachdem sie uns den Ventilator ausgeredet hat, zur Tiefkühlabteilung gehen und mit einem riesigen Beutel Eiswürfel zur Kasse gehen und nichts anderes kaufen. Und dann denkt, diese Idioten glauben doch jetzt nicht wirklich, sie könnten mit diesem großen Beutel Eiswürfel ihren Raum abkühlen, anstatt den Ventilator zu benutzen. Ich glaube wirklich, wenn sie das gesehen hätte, wäre das ihr Gedanke gewesen. Sie kam mir vorher schon nicht wie die klügsten Käufer vor. Ich habe sie gerade vor einer Katastrophe und dem finanziellen Ruin bewahrt. Und dem Ruin ihrer gesamten Serverfarm, die sie in ihrem Krypto-Unternehmen da wahrscheinlich im Wohnzimmer betreiben. Und dann gehen die los, kaufen einen Beutel Eiswürfel und kleben die überall an die Wände, an die Decke und streuen den ganzen Boden damit voll. Das ist das, was sie gedacht haben müsste.
Uns beobachten durch die einseitige Spiegelscheibe unter dem Motto: Gott vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Sie wissen, was sie tun, genau. Und sie sollte recht behalten: They couldn't handle the truth.
But I want to believe. I want to believe.
But you know who can handle the guitar?
The Guitar Man!
The Guitar Man!
Oh, the Guitar Man!
Guitar Man? Code Red. Code Red. It's a Code Red.